Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten zunächst ein Interview mit der Fußballspielerin Kevser Gündoğdu. Danach geht es weiter mit unseren Programmen Thema des Tages, Köstliches aus dem Balkan und Street Food Türkiye. Danach hören Sie türkische Musik.
Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Arbeit des türkischen Roten Halbmonds bei internationalen Hilfseinsätzen gewürdigt. Bei der Verleihung der Kızılay-Auszeichnungen am Donnerstag in Ankara erklärte Erdoğan, die Organisation sei durch ihre humanitären Aktivitäten in zahlreichen Krisenregionen zu einem festen Begriff für viele Menschen weltweit geworden. Kızılay habe sich durch seine Arbeit in Palästina, Bosnien, Afghanistan, Somalia, Irak und Syrien in das Gedächtnis unserer Brüder und Schwestern eingebrannt, betonte Erdoğan. Die Organisation habe bislang Millionen Menschen mit humanitärer Hilfe unterstützt. Erdoğan hob in seiner Rede vor allem die Hilfeleistungen für die Menschen im Gazastreifen hervor. Kızılay habe mehr als 26.000 Tonnen humanitäre Hilfsgüter in das palästinensische Gebiet geliefert, betonte er. Dort gingen die Angriffe des von Netanyahu eingeführten zionistischen Völkermordnetzwerks weiter. Seit dem 7. Oktober 2023 seien zudem rund 15 Millionen warme Mahlzeiten von Kızılay verteilt worden. Die Organisation versorge täglich etwa 30.000 Menschen mit warmem Essen, so der türkische Staatschef weiter.
Die Kommunikationsdirektion der Republik Türkiye hat in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Podiumsdiskussion mit dem Titel »Auf dem Weg zum Ankara-Gipfel 2026 – Die Zukunft der euroatlantischen Sicherheit gestalten« veranstaltet. In einer schriftlichen Erklärung der Kommunikationsdirektion wurde daran erinnert, dass der NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 7. und 8. Juli unter Gastgeberrolle Türkiyes in Ankara stattfinden wird. In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die Kommunikationsdirektion im Vorfeld des Gipfels verschiedene Veranstaltungen in den Hauptstädten europäischer Bündnispartner organisiert hat. Dazu wurden folgende Informationen gegeben. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurde in Zusammenarbeit mit der in Deutschland ansässigen Konrad-Adenauer-Stiftung eine Podiumsdiskussion mit dem Titel »Auf dem Weg zum Ankara-Gipfel 2026 – Die Zukunft der euroatlantischen Sicherheit gestalten« durchgeführt. Bei der Veranstaltung hielten der außen- und sicherheitspolitische Chefberater des Präsidenten, Botschafter Akif Çağatay Kılıç, das Mitglied der NATO-Parlamentarierversammlung und AK-Partei-Abgeordnete aus Istanbul, Oğuz Üçüncü, sowie der Konrad-Adenauer-Stiftung Generalsekretär Dr. Mark Speich Eröffnungsreden. Dabei wurden Einschätzungen zur Haltung Türkiyes gegenüber der NATO sowie zu aktuellen internationalen Entwicklungen ausgetauscht. Weiter hieß es, dass auf der Veranstaltung betont wurde, da der NATO-Gipfel in Ankara stelle angesichts der weltweiten Konflikte und der zunehmenden Instabilität einen entscheidenden Wendepunkt dar, um Einheit und Solidarität unter den Mitgliedstaaten zu stärken.
US-Präsident Donald Trump hat in einer Sendung erklärt, dass der Iran zugestimmt habe, keine Atomwaffen zu besitzen und sagte, heute haben wir den Krieg mit dem Iran beendet. Trump nahm an einer telefonisch abgehaltenen Kundgebung des für das Amt des Gouverneurs von Georgia kandidierenden Bart Jones teil und äußerte sich dort zum Konflikt mit dem Iran. Er sagte, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber heute haben wir den Krieg mit dem Iran beendet. Sie haben zugestimmt, niemals Atomwaffen zu besitzen und genau darauf haben wir beharrt. Das war unser ganzes Ziel, das machte etwa 95% unseres Ziels aus. Trump hatte zuvor erklärt, dass das Abkommen in die Phase der Bestätigung durch den Iran eingetreten sei und dass er die für den 11. Juni geplanten Angriffe abgesagt habe. Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Es wurde behauptet, dass Flugzeuge der US-Luftwaffe im Rahmen der Vorbereitungen für ein mögliches Abkommen mit dem Iran nach Europa verlegt wurden. Laut einem Bericht von Axios unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen steht die erhöhte militärische Flugaktivität im Zusammenhang mit der Unterzeichnung eines Abkommens, das in den kommenden Tagen in Genf stattfinden könnte, sofern eine Einigung mit dem Iran erzielt wird. Nicht namentlich genannte Quellen behaupteten, dass 4 Transportflugzeuge vom Typ C-17 der US-Luftwaffe gestern nach Europa aufgebrochen seien. Dies geschehe im Rahmen der Vorbereitungen für eine Reise von Vizepräsident J.D. Vance nach Genf, wo ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet werden könnte. Diese Behauptung wurde bekannt, nachdem Präsident Donald Trump gestern erklärt hatte, dass Washington und Teheran eine große Einigung erzielt hätten und das Abkommen bereits an diesem Wochenende unterzeichnet werden könne. Dem vom Axios eingesehenen Entwurf zufolge soll die bestehende Waffenruhe um weitere 60 Tage verlängert werden. Zudem soll die Straße von Hormuz unverzüglich und ohne jegliche Transitgebühren wieder geöffnet werden. Der Schiffsverkehr soll innerhalb von 30 Tagen wieder das Vorkriegsniveau erreichen. Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, dass der Iran zusichert, keine Atomwaffen zu entwickeln und die Bedenken hinsichtlich seiner Bestände an angereichertem Uran ausräumt. Konkrete Schritte im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm sollen jedoch einem separaten und umfassenderen Abkommen vorbehalten bleiben. Abhängig von der Erfüllung der Verpflichtungen aus der Vereinbarung sollen dem Iran schrittweise Sanktionserleichterungen gewährt werden, darunter auch zeitlich befristete Ausnahmen für Ölexporte. Ferner wird berichtet, dass der Entwurf des Abkommens durch Verhandlungen zwischen dem katarischen Vermittler Ali al-Tawadi und dem iranischen Außenminister Abad Araghchi ausgearbeitet wurde. Trump hatte gestern in einer Rede im Oval Office Türkei für ihren Beitrag zum Zustandekommen des Abkommens gelobt. Er erklärte, er habe mit Präsident Recep Tayyip Erdogan gesprochen und dessen Unterstützung in diesem Prozess als großartig bezeichnet.
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Sanktionen gegen illegale israelische Siedler und den Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir unterstützt und gleichzeitig eine umfassendere Überprüfung der Beziehungen der Europäischen Union zu Israel gefordert. In ihrer Rede im Parlament erklärte Meloni, der Europäische Rat solle über die künftige Ausrichtung der Beziehungen zu Israel nachdenken und befürwortete Maßnahmen gegen gewalttätige Siedler, die Hass und Extremismus schüren. Sie mahnte zu einer Diskussion, die die strategische Bedeutung des Themas für Italien und Europa anerkennt.
Berichten zufolge plant die USA, die Zahl für NATO-Operationen in Europa bereitgestellten Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe deutlich zu reduzieren. Wie die New York Times unter Berufung auf 2 hochrangige europäische Beamte berichtet, würde diese Entscheidung die Fähigkeiten der NATO für weitreichende Angriffe und Aufklärung einschränken. Dem Plan zufolge soll die Zahl der in Europa stationierten Kampfflugzeuge vom Typ F-16 und F-15E von derzeit etwa 150 auf 100 reduziert werden.
Turkish Airlines hat zum 5. Mal den Apex-Preis für die beste Umsetzung von Speisen und Getränken in ihrer Kategorie gewonnen. Die Auszeichnung basiert auf anonymem Passagierfeedback von über 1 Million Flügen mit mehr als 600 Fluggesellschaften weltweit.
Vor dem WM-Eröffnungsspiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika gab es die offizielle Eröffnungsfeier mit Weltstar Shakira. Die kolumbianische Popsängerin bildete den Abschluss der bunten Eröffnungsfeier. Mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy präsentierte Shakira den offiziellen WM-Song Die Die. Es war eine Weltpremiere, denn der Song wurde noch nie zuvor live aufgeführt. Die Fans feierten den Auftritt und eine große Party. Nach ihrem Auftritt gab es noch ein großes Feuerwerk bis aus dem Stadion hinaus. Während das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika lief, kam es außerhalb des Aztekenstadions zu schweren Ausschreitungen zwischen ca. 2000 Demonstranten und 300 Beamten der Polizei. Es fliegen Leuchtraketen und Steine. Im gesamten Land gingen Menschen auf die Straße, ein Flughafen wurde besetzt. Im Aztekenstadion lief bereits die offizielle Eröffnungsfeier der 23. Fußball-Weltmeisterschaft. Während es vor der Arena Ausschreitungen gab, direkt vor Stadiontor 8, kam es zu Zusammenstößen zwischen teilweise vermummten jungen Demonstranten und der Polizei. Die Demonstranten forderten Gerechtigkeit für in Mexiko vermisste Menschen, häufig Opfer der ebenso brutalen wie mächtigen Drogenkartelle. Auch die seit Tagen in der Hauptstadt demonstrierenden Lehrer waren bei den Protesten wieder dabei.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie Nachrichten.
Weiter geht's mit Musik. Sie hören von Kayahan Bin Parçayım Hasretinle. Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Die Fußball-Weltmeisterschaft hat begonnen und die Freude der Fans rund um den Globus ist groß. Fußball verbindet Menschen über Ländergrenzen, Kulturen und Sprache hinweg. Besonders bei einem Turnier in diesem großen Rahmen. Wie die WM-Stimmung in Deutschland ist und welche Rolle Fußball für Zusammenhalt und Vielfalt spielt, darüber spreche ich jetzt mit Kevser Gündoğdu. Sie ist Spielerin und Trainerin bei Türkiyespor Berlin. Aber damit nicht genug. Sie ist außerdem Nationalspielerin bei der türkischen Frauenfußballmannschaft. Herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, Kevser, der Startschuss für die WM ist gefallen. Wie groß ist die Aufregung bei dir persönlich? Und merkt man das WM-Fieber auch schon bei dir im Verein?
Also bei mir persönlich ist die Spannung auf jeden Fall riesig. Das ist wie bei jeder anderen Weltmeisterschaft auch. Und auch bei Türkiyespor und bei mir im Team ist es nicht anders. Es sind schon mehrere Tippspiele am Laufen. Die WM-Sticker werden gesammelt und getauscht. Und natürlich sprechen wir allgemein auch sehr viel über das Turnier.
Fußball bringt ja Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammen. Wie erlebst du das in deiner Rolle bei Türkiyespor Berlin und als türkische Nationalspielerin? Kannst du eine persönliche Erfahrung mit uns teilen?
Ja, also Fußball bringt natürlich auch außerhalb von den Turnieren Menschen zusammen. Aber gerade während einer WM habe ich einfach riesen Spaß daran, Spiele in öffentlichen Räumen zu gucken, zum Beispiel bei Public Viewings. Dort treffen einfach Menschen der unterschiedlichen Kulturen aufeinander und da können dann eben gemeinsam die Erfolge verschiedener Länder gefeiert werden. Und auch bei Türkiyespor haben wir viele Spielerinnen mit unterschiedlicher Herkunft im Verein und so macht es natürlich noch mehr Spaß, sich über die Teams und die Spiele auszutauschen.
Und was erwartest du dir sportlich von dieser WM? Gibt es Mannschaften oder Spieler, auf die du ganz besonders gespannt bist?
Ich glaube, dass die WM dieses Jahr sportlich einige Überraschungen mit sich bringen wird. Viele Länder sind das erste Mal seit sehr langem wieder qualifiziert und werden auf jeden Fall alles geben. Und da hoffe ich einfach auf viele spannende Spiele der Underdogs.
Deutschland und Türkei sind beide mit dabei. Viele Menschen bei Türkiyespor fühlen sich mit beiden Ländern verbunden. Wie blickst du auf das Turnier und was würdest du dir von beiden Teams wünschen?
Ja, natürlich ist es immer besonders, gleich zwei Länder beim Turnier zu haben, zu denen man sich verbunden fühlt. Ich und viele meiner Freunde haben die WM 2002 zum Beispiel gar nicht sehen können, weil wir entweder zu jung waren oder noch gar nicht geboren waren. Und wir hoffen einfach auf genau so ein erfolgreiches Jahr für die Türkei. Und auch für Deutschland sind die Erwartungen natürlich wie immer hoch. Da hoffe ich auf jeden Fall auf ein Spiel gegen Spanien.
Ja, und was mich ganz besonders und wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren würde, was meinst du, welche Mannschaften im Finale gegenüberstehen werden? Was sagt dein Verstand oder dein Bauchgefühl? Und welche Mannschaften würdest du gerne mal im Finale sehen?
Die Türkei im Finale zu sehen, wäre natürlich ein richtiges Highlight. Ansonsten gibt es, finde ich, viele Favoriten und ich hoffe einfach auf ein spannendes Finale und ein interessantes Turnier.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Ich bin Alev Arman und wir sprachen mit Kevser Gündoğdu, Spielerin und Trainerin bei Türkiyespor Berlin und türkische Nationalspielerin, über die Fußball-WM, die Stimmung im Verein und die verbindende Kraft des Fußballs.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hören Sie jetzt das Lied Armağan, gesungen von Hande Yener.
Bu yalancı bahar bir gün bitecek, yeni aldın eskiye.
aşka heves, bir tek ilk aşk bitmeyecek. Daha ilk günden sonumuz sorduk, cevap ne kimse bilmeyecek. Ah, güzel Allah'ım nasıl bir kader yazdın, tadı damağımda kaldı. Ah, güzel Allah'ım içimi ıslatan adam sanki seni
in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Die Neugestaltung der europäischen Verteidigung. Wunschdenken oder Strategie? Der europäischen Sicherheitsdebatte wohnt ein grundlegender Widerspruch inne. Sie fordert den Aufstieg zu einer größeren Militärmacht, lässt dabei jedoch Akteure, die bereits über diese Macht verfügen, völlig außer Acht. Besonders deutlich zeigt sich dies im Umgang Europas mit Türkei. Ein einziges Thema beherrscht die globale sicherheitspolitische Agenda. Wir sichern Staaten und Allianzen ihre Existenz. Die internationale Ordnung befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Einerseits bröckeln traditionelle Bündnisse, andererseits verändert die Verarbeitung von Drohnen und unbemannten Waffensystemen das Wesen der modernen Kriegsführung von Grund auf. Selbst Staaten mit begrenzten industriellen Kapazitäten sind heute in der Lage, Großmächten erheblichen Schaden zuzufügen. Europa ist von beiden Entwicklungen direkt betroffen. Während das transatlantische Bündnis an Glaubwürdigkeit verliert, erschüttert der Russland-Ukraine-Krieg die europäische Sicherheitsordnung. Während die USA zunehmend als unzuverlässiger Garant der europäischen Sicherheit wahrgenommen werden, erhöht Russland seinen militärischen Druck kontinuierlich weiter. Dennoch ist es Europa bislang nicht gelungen, ein eigenständiges Sicherheitsmanagement aufzubauen oder seine Verteidigungsfähigkeiten hinreichend zu stärken. Unter diesen Bedingungen wäre es für Europa nur folgerichtig, bestehende Allianzen zu überdenken und neue Partnerschaften zu knüpfen. Der wichtigste Kandidat in Europas Nachbarschaft ist zweifellos Türkei. Dennoch wird Türkei von vielen europäischen Politikern beharrlich ignoriert. So stellte beispielsweise EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jüngst Türkei auf eine Stufe mit China und Russland und behauptete, die EU müsse ihre Zukunft unabhängig von diesen drei Ländern gestalten. Ein aktueller Bericht des Europäischen Rates für Außenbeziehungen, kurz ECFR, spiegelt eben diese Haltung wider. Dieser für TRT Deutsch von Ayhan Sel verfasste Artikel nimmt den besagten Bericht als Ausgangspunkt und untersucht, warum sich Europa bei der Bewältigung seiner sicherheitspolitischen Probleme oft selbst sabotiert. Die Autoren des ECFR-Berichts skizzieren drei Schritte, mit denen Europa seine Verteidigungsfähigkeit wieder erlangen soll. eine gemeinsame Entscheidungsarchitektur bestehend aus Strukturen innerhalb der NATO, den Instrumenten der EU und flexiblen Koalitionen, schlagkräftige und schnell verlegbare Streitkräfte sowie eine koordinierte europäische Verteidigungsindustrie als innerstes Rückgrat. Beim Lesen ist die erste Reaktion, das ist absolut schlüssig. Die zweite Frage lautet, aber wie genau? Und die dritte Frage legt das eigentliche Problem offen. Wenn diese Vorschläge so offensichtlich sind, warum hat Europa sie dann in den letzten Jahrzehnten nicht in die Tat umgesetzt? Von einer europäischen Armee ganz zu schweigen, Europa hat ja nicht einmal einen gemeinsamen Verteidigungsmechanismus etabliert. Dabei war spätestens seit Trumps erster Amtszeit im Weißen Haus im Jahr 2016 klar, dass der amerikanische Sicherheitsschirm nicht mehr garantiert werden kann. Gleichzeitig tobt seit Jahren ein Krieg direkt vor Europas Grenzen. Warum also ist der versprochene Paradigmenwechsel in der Sicherheitspolitik ausgeblieben? Ein Blick auf die Position führender europäischer Politiker liefert hierzu einige Aufschlüsse. Bereits im Jahr 2015 forderte der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Gründung einer europäischen Armee, um ein Zeichen der Entschlossenheit gegenüber Russland zu setzen. Auf der anderen Seite bezeichnete die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Kallas eine solche Idee jüngst als äußerst gefährlich und hinterfragte, ob die Befürworter dieses Konzepts die praktischen Konsequenzen überhaupt bedacht hätten. Die deutlichste Einschätzung kam jedoch von NATO-Generalsekretär Mark Rutte innerhalb des Europäischen Parlaments. Wer glaube, dass Europa sich ohne die USA verteidigen könne, der solle ruhig weiter träumen. Laut Rutte würde eine europäische Armee in erster Linie Doppelstrukturen innerhalb der NATO schaffen. Der besagte Bericht liefert letztlich eine unfreiwillige Erklärung dafür, warum diese Pläne seit Jahren scheitern. Er definiert zwar das Ziel, verspricht aber keine überzeugende Antwort auf den Weg dorthin. Die Vereinigung von 27 souveränen Staaten mit unterschiedlichen Budgets, Rüstungsindustrien, Bedrohungswahrnehmung und strategischen Interessen zu einer gemeinsamen Verteidigungsarchitektur ist nicht nur eine Frage des politischen Willens. Es ist ein strukturelles Problem. Die Zeit der Corona hat gezeigt, wie begrenzt die europäische Solidarität selbst bei vergleichsweise einfachen Themen wie der Beschaffung von Schutzausrüstung ist. Wer nun davon ausgeht, dass diese Institutionen gemeinsame Kommandostrukturen, Rüstungsprogramme und die nukleare Abschreckung koordinieren können, unterschätzt die Macht nationaler Interessen. Was dem Bericht letztlich die Glaubwürdigkeit nimmt, sind weniger die geforderten Elemente als vielmehr das, was er verschweigt. Die entscheidende Frage bleibt unbeantwortet. Was ist die fundamentale Veränderung, die Europa heute dort Erfolg bringen soll, wo es in den letzten Jahren versagt hat? Die Welt wartet nicht. Warum Europa seine Illusionen aufgeben muss? Das wahre Problem liegt tiefer als jeder Strategiebericht. Viele europäische Politiker und Experten schaffen es nicht, die Welt so zu sehen, wie sie heute ist und nicht so, wie sie einmal war. Die Machtasymmetrie, von der Europa jahrzehntelang profitiert hat, existiert nicht mehr. Wirtschaftlich gehört Europa weiterhin zu den wichtigsten Akteuren, doch militärisch haben andere Staaten aufgeholt oder Europa gar überholt. Der Sicherheitsschirm der USA hat diesen Zustand in Europa lange Zeit kaschiert. Sollte Washington seine Schutzgarantien weiter zurückfahren, werden Europas militärische und strategische Defizite schonungslos offenbart. Die Geschichte internationaler Beziehungen zeigt, dass Rivalen Schwächen konsequent ausnutzen.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiye's hören Sie nun das Lied Sensiz Kalacak Bu Şehir. Diese Stadt wird ohne dich sein.
Sensiz kalacak bu şehir, sensiz kalacak bu liman, sensiz batacak bu güne. Gemi gelecek bu yalnız limana, ama o gelene dek sensiz kalacak bu şehir, sensiz kalacak bu liman, sensiz batacak bu güneş.
sensiz kalacak bu şehir, sensiz kalacak bu liman, sensiz batacak bu güneş. Ta ki o gelene kadar gökten yıldız toplayacağım. Senin o salkım salkım saçlarına ışıl ışıl bir taç yapmak için. Sensiz kalacak bu şehir, sensiz kalacak bu liman, sensiz batacak bu güneş. Oh, sensiz kalacak bu şehir, sensiz kalacak bu liman, sensiz batacak bu güneş. Sensiz batacak bu yürek, sensiz yanacak sigara, sensiz solacak bu güller, sensiz solacak bu şarkı, sensiz solacak bu liman, sensiz batacak bu güneş.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Köstliches aus dem Balkan.
Manche Gerichte gehören nicht nur zur Küche, sondern auch zur Jahreszeit. Wenn es kühler wird, sich der Morgenduft verändert und die Häuser nach Holz, Zwiebeln und Gewürzen duften, weiß jeder, es ist Zeit für Sarma. In Bosnien ist Sarma kein gewöhnliches Gericht. Es ist ein Festmahl. Es wird nicht einfach so zubereitet und selten nur für heute gekocht. Sarma wird für die Familie, für Gäste und für 2 bis 3 Tage gekocht und das fast immer in einem großen Topf. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Köstliches aus dem Balkan. Heute geht es um eines der bekanntesten Gerichte der bosnischen Küche, also gefüllte Kohlrouladen. Kaum ein Gericht verkörpert die Bedeutung von Hausmannskost so gut wie gefüllte Kohlrouladen. Denn gefüllte Kohlrouladen brauchen Zeit. Es braucht eine lange Vorbereitungsphase. Zuerst kommt das Sauerkraut. In vielen bosnischen Haushalten wurde Kohl früher selbst eingelegt. Große Kohlköpfe wurden in Holz- oder Plastikfässer gelegt, mit Salz bestreut und mit Wasser aufgefüllt. Wochenlang reiften sie in Kellern oder kühlen Lagerräumen, bis die Blätter weich und biegsam wurden und den typischen säuerlichen Geruch annahmen. Ein gutes Kohlblatt für Salma, also gefüllte Kohlrouladen, sollte fest genug sein, um die Füllung zu halten, aber weich genug, um beim Rollen nicht zu reißen. Deshalb wählten die Hausfrauen ihren Kohl sehr sorgfältig aus. Ein zu dickes Blatt ist ungeeignet, ein zu dünnes Blatt zerfällt. Alles hat sein Maß. Und genau dieses Maß unterscheidet eine gewöhnliche gefüllte Kohlroulade von einer unvergesslichen. In Bosnien gibt es eine interessante Tradition. Fast jeder Haushalt sagt, echte Kohlrouladen müssen so sein wie unsere. Mancherorts bevorzugt man kleine, ordentlich gerollte Rouladen, anderswo große, üppige und gefüllte. In einigen Regionen wird mehr Trockenfleisch verwendet, in anderen legt man Wert auf rote Paprika. Manche geben getrocknete Rippchen oder Wurst für mehr Geschmack hinzu. Doch eines haben alle gemeinsam. Kohlrouladen schmecken am nächsten Tag sogar noch besser. Vielleicht ist das größte Geheimnis dieses Gerichts. Über Nacht verbinden sich alle Aromen. Der Kohl wird noch weicher, das Fleisch nimmt das Aroma der Gewürze auf und das Gericht gewinnt an Geschmack. Deshalb sagt man in Bosnien oft, Salma ist nicht nur ein Gericht für einen Tag. Eine Geschichte aus Visoko veranschaulicht auf wunderbare Weise, wie ernst die Menschen dieses Gericht nehmen. Bei einem Familientreffen streiten zwei Tanten stundenlang darüber, wessen Kohlrouladen besser sind. Die eine behauptet, echte Kohlrouladen müssten reichlich Fleisch enthalten. Die andere argumentiert, die wichtigste Zutat sei der Kohl. Im Laufe der Diskussion sagt der Großvater, der die ganze Zeit geschwiegen hat, schließlich, wenn Kohlrouladen nur aus Fleisch bestünden, würden wir Döner essen. Wenn sie nur aus Kohl bestünden, würden wir Salat essen. Der Wert liegt in der Kombination aller Zutaten. Es herrschte kurze Stille am Tisch und alle lachten. Und von diesem Tag an wird dieser Spruch bei jedem Winteressen wiederholt. Vielleicht liegt das Wesen von Kohlrouladen genau darin, keine Zutat sollte in den Vordergrund treten als die anderen. Die Zutaten für Kohlrouladen sind ein großer Topf Sauerkraut, 500 Gramm Hackfleisch, meist Rinderhackfleisch oder gemischtes Hackfleisch, eine große Zwiebel, 100 Gramm Reis, Salz, schwarzer und roter Pfeffer, je nach Wunsch Knoblauch, Trockenfleisch oder Rippchen und etwas Pflanzenöl. Zuerst die Sauerkrautblätter vorsichtig voneinander trennen. Die harte Mittelrippe wird mit einem Messer leicht ausgeglättet, damit sich das Kraut besser rollen lässt. Falls das Sauerkraut zu sauer ist, können die Blätter kurz mit Wasser abgewaschen werden. Aber nicht zu lange. Die Röllchen sollen ihren charakteristischen Geschmack behalten. Für die Füllung wird fein gehackte Zwiebel in etwas Öl gedünstet. Anschließend werden Hackfleisch, gewaschener Reis und Gewürze hinzugefügt. In vielen Haushalten wird die Füllung nicht ganz durchgegart, da sie ohnehin lange im Topf gekocht wird. Nun das Einrollen. Auf jedes Kohlblatt wird eine angemessene Menge Füllung gegeben, damit die Rolle beim Kochen nicht aufgeht. Das Blatt wird zuerst von den Seiten verschlossen und dann nach vorne gerollt. Eine gute Rolle sollte fest, aber nicht zu fest gerollt sein, da der Reis beim Kochen quillt und Platz braucht. Gehackte Kohlstücke oder einige Blätter werden üblicherweise auf den Boden eines großen Topfes gelegt, damit die gefüllten Kohlrouladen nicht zusammenkleben. Anschließend werden die Rouladen sorgfältig dicht aneinander gelegt. Oft werden getrocknetes Fleisch oder Rippchen zwischen die Schichten gelegt. Sobald der Topf voll ist, wird so viel Wasser hinzugegeben, dass die Füllung bedeckt ist. Ein Teller oder ein kleiner Deckel wird üblicherweise darauf gelegt, damit die Rouladen nicht auseinanderfallen. Und nun kommt das Wichtigste, die Zeit. Die gefüllten Kohlrouladen werden langsam, oft 2 bis 3 Stunden lang, bei schwacher Hitze gegart. Wenn es zu schnell kocht, können die Blätter reißen und die Füllung verliert ihre Struktur. Gute gefüllte Kohlrouladen brauchen Ruhe. In vielen bosnischen Haushalten ist Salman nicht nur ein Gericht, sondern ein Zeichen dafür, dass Leben im Haus ist. Wenn der Deckel des großen Topfes geöffnet wird, beschlägt der aufsteigende Dampf die Fenster und jeder weiß, dass ein langsames Beisammensein am Tisch bevorsteht. Salman bringt Menschen zusammen und wird selten allein und selten in Stille gegessen. Vielleicht ist das der Grund, warum Salman nie in Vergessenheit gerät. Während viele Gerichte schneller und einfacher zubereitet werden, wird Salman immer noch traditionell zubereitet. Es braucht nach wie vor Zeit, Sorgfalt und einen großen Tisch, um den die Familie zusammenkommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Folge unserer Sendereihe Köstliches aus dem Balkan haben wir über ein Gericht gesprochen, das viel mehr ist als nur ein Rezept. Auf Wiederhören.
Köstliches aus dem Balkan.
Meine Damen und Herren, Sie sind eingeschaltet auf die Wellen der Stimme Türkis. Jetzt geht es weiter mit türkischer Musik. Funda Arar singt das Lied Ala Gül.
Gün geceyi bulur zaman canı. Uyanmadan yanar yanar yanar.
Street Food Türkiye.
Heute möchten wir Ihnen einen schnellen, aber leckeren Snack vorstellen, der sich sowohl am Frühstückstisch als auch während eines anstrengenden Arbeitstages anbietet. Er ist sättigend, praktisch und reichhaltig. Das Beste an diesem Snack ist, es handelt sich um eine Teigtasche, die sehr erschwinglich ist. In unserer Sendereihe Street Food Türkiye stellen wir leckere Mahlzeiten für unterwegs Made in Türkiye vor. Auf der heutigen Speisekarte steht Gözleme. Jeder, der die türkische Küche ein wenig kennt, hat sicher schon einmal davon gehört oder schon probiert. Für diejenigen, die diesen Straßenimbiss zum ersten Mal kennenlernen, möchten wir ihn kurz vorstellen. Gözleme ist eine gefüllte Teigtasche, die auf einem heißen, gewölbten Blech, dem sogenannten Saç, vorbereitet wird. Sie kann mit verschiedenen Zutaten gefüllt werden und ist ein echter Gaumenschmaus. Am besten schmeckt sie frisch und warm. Ein weiterer Vorteil, Gözleme kann auch zu Hause vorbereitet werden, vor allem mit Yufka. Yufka ist ein hauchdünner Teig aus Salz, Weizenmehl und Wasser und bildet die Grundlage dieses Gerichtes. Der Name Gözleme stammt vom türkischen Wort Gözlemek, was so viel bedeutet wie auf Glut backen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus der heutige Begriff. Werfen wir nun einen Blick auf die Geschichte dieses Imbisses. Da es sich um eine Speise aus Teig handelt, reicht ihre Herkunft sehr weit zurück. Einige Quellen besagen, dass Gözleme bereits im 15. Jahrhundert in der osmanischen und anatolischen Küche verbreitet war. Spuren lassen sich sogar bis in die Zeit von Sultan Mehmed II. Zurückverfolgen. Jetzt ist es an der Zeit für einen Besuch bei einem Gözleme-Verkäufer. Bevor Sie bestellen, sollten Sie darauf achten, ob der Teig frisch und handgemacht ist. Für den authentischen Geschmack empfiehlt sich eindeutig handgemachter Teig. In traditionellen Bäckereien können Sie oft beobachten, wie erfahrene Frauen den Teig direkt vor den Augen der Kunden zubereiten. Diese Frauen sitzen meistens auf dem Boden vor einem kleinen, runden Tisch, während ihnen gegenüber sich das erhitzte Blech befindet. Der Teig wird gründlich geknetet, dünn ausgerollt, gefüllt und anschließend wie ein Umschlag gefaltet. Danach wird er leicht eingefettet und auf dem heißen Blech gebacken. Schon bald verbreitet sich der köstliche Duft von frischem Teig. Sobald die Unterseite goldbraun ist, wird die Gözleme gewendet. Ist sie fertig, wird sie in gleich große Stücke geschnitten und serviert. Die Form kann variieren, halbmondförmig oder rechteckig, doch der Geschmack bleibt einzigartig. Bei der Füllung gibt es viele Möglichkeiten. Besonders beliebt sind in Kombinationen wie Feta-Käse mit Petersilie, Kartoffeln mit Zwiebeln oder Hackfleisch mit Zwiebeln. Daneben gibt es Varianten mit Spinat, Lauch, Käse oder Auberginen. Die Auswahl kann schwer fallen, aber genau das macht den Reiz aus. Sie können Ihre Gözleme ganz nach Ihrem eigenen Geschmack zusammenstellen. Was gibt es Schöneres, als ein frisch zubereiteter Gözleme aus handgemachtem Teig serviert mit einem Glas Ayran oder einer Tasse Schwarztee? Wir wünschen guten Appetit.
Street Food Türkiye.
Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Staatspräsident Erdogan hat die Arbeit des türkischen Roten Halbmonds bei internationalen Hilfseinsätzen gewürdigt. US-Präsident Trump hat in einer Sendung erklärt, dass der Iran zugestimmt habe, keine Atomwaffen zu besitzen und sagte, heute haben wir den Krieg mit dem Iran beendet. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Sanktionen gegen illegale israelische Siedler und den Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir unterstützt und gleichzeitig eine umfassendere Überprüfung der Beziehungen der Europäischen Union zu Israel gefordert. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim und Kemal Çelik moderiert. Für die Technik war Ali Şahin zuständig. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.